Hobby oder Hobbys. Wer von euch hat ein Hobby? Oh, das ist aber doch langsam. Der ein oder andere denkt an die letzte Woche zurück. Okay. Welches Hobby ist es? Nennt mal Beispiele. Reisen, ja? Modellfliegen. Wie bitte? Leichtathletik, ja? Raffi? Snowboardfahren, ja? Radfahren. Es gibt ganz viele. Also ich merke, langsam werdet ihr warm und euch fallen auch noch andere ein. Klettern, ja? Aufs Bett, wenn man groß ist, auf die Berge, ne? Man investiert für ein Hobby Zeit, Geld und auch Kraft. Wer von euch hat eine Leidenschaft? Ja, einige melden sich. Kann Leidenschaft mehr kosten als ein Hobby? Ja, okay. Ich habe mal gegoogelt, was Leidenschaft ist oder Beschreibung für Leidenschaft und ich habe da eine gefunden. Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Sie beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen. Im heutigen Alltagssprachgebrauch ist ein Zusammenhang mit Leiden, von dem sie abgeleitet ist, kaum noch präsent. Leidenschaft wird mitunter wertfrei, meist sogar positiv verwendet. Ich habe, wo ich nach dem Wort Leidenschaft gesucht habe, einen Zeitungsartikel gefunden. Da stand, wenn aus dem Hobby eine Leidenschaft wird. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, vielleicht, da geht es um einen Briefmarkenclub, wo das Durchschnittsalter der Mitglieder 73,5 Jahre war. Aber egal, unabhängig davon, hat mir diese Überschrift zu denken gegeben und ich habe nachgedacht, okay, wenn aus einem Hobby Leidenschaft wird, das heißt, Leidenschaft ist eine Steigerung. Für eine Leidenschaft lebt man, mit einem Hobby beschäftigt man sich. Das war so der Unterschied, den ich so für mich herausnehmen konnte. Ja, es wurde heute schon erwähnt, heute ist Palmsonntag. Und deswegen möchte ich mit euch aus Matthäus Kapitel 21 lesen, ab Vers 1. Matthäus 21, ab Vers 1. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihren Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Bis hierhin. Der Grund des heutigen, ich sag mal, Feiertages ist Palmsonntag. Und warum sagt man Palmsonntag? Ja, weil es, ich weiß nicht, ob es ein Sonntag war oder nicht, wie auch immer, da hatten die Leute auf jeden Fall Palme und Kleider auf den Weg gelegt, damit Jesus da drüber reiten konnte. Jesus kommt sichtbar für alle, für die Heiden, für die Juden, für die Knechte, für die Herren, für die Schriftgelehrten und für die Pharisäer und für die Römer. Sichtbar für alle als König und dennoch demütig reitend auf einem Esel zieht er in Jerusalem ein. Und er erfüllt damit wieder mal eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und es ist interessant, wie diese Menschen darauf reagieren. Klar, sie jubeln Jesus zu als zukünftigen König. Und wo er in Jerusalem einzieht, da kommt die ganze Stadt in Bewegung. Und ja, sie fragten, ja, wer ist dieser? Grundsätzlich sehr interessant, nachdem Jesus 3,5 Jahre schon gewirkt hat und echt Sachen getan hat, die nicht alltäglich waren, dass da Menschen gibt, die fragen, wer ist dieser? Aber im Hauskreis nehmen wir gerade Johannes durch und ich sage mal, auch nach dem 100. Wunder fragen die Leute und sagen, ja, Jesus sagt, wer bist du? Wer bist du? Jesus sagt den 100-mal, wer ist? Und die fragen, ja, wer bist du? Und so fragen die Menschen, wer ist dieser? Und die Antwort ist sehr interessant. Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Hört sich echt gut an, aber wenn man da näher drauf guckt, sind da 3 Dinge drin, die ja vielleicht etwas aussagen. Die Menschen sagen nicht, das ist Jesus, der Mensch, Gottes Sohn, der die Menschen von ihrer Sünde befreien möchte. Die rufen zwar vorher Hosianna, was so viel heißt wie Hilf doch her, aber gleichzeitig erkennen sie nicht die wahre Größe von Jesus. Sie bezeichnen ihn nur als Prophet und nicht als Messias. Sie sagen auch nicht, das ist Jesus, der Prophet, der schon mal in Jerusalem, in Judäa, in der Synagoge und im Tempel gelehrt hat. Ihr habt jetzt gemerkt, das Einzige, was ich geändert habe, also Prophet habe ich so gelassen, aber ich habe Nazareth durch Jerusalem ersetzt und Galiläa durch Judäa. Es ist interessant, einfach zu sehen, diese ja, Gegenden, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa, aber die Elite, das religiöse Zentrum der Macht lag in Judäa und in Jerusalem. Und die Brüder von Jesus, wo Jesus anfing zu lehren, haben ihm zu ihm gesagt, jetzt mit meinen Worten, Jesus, wenn du groß rauskommen willst, dann geh nach Judäa, ins Zentrum der religiösen Macht und bleib nicht hier im kleinen Nazareth, ja im unbedeutenden Galiläa. Aber so sehen die Menschen Jesus. Er ist ein Prophet, kein Messias, aus dem unwichtigen kleinen Nazareth in der nicht bedeutenden Region Galiläa. Lass uns weiterlesen ab Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb sie alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Der Tempel. Der Tempel ist das Herzstück des geistlichen Lebens in Israel. Hier wurde gelehrt, hier wurde gelebt. Hier war man zu der Zeit am Puls der Zeit. Schon bei der Einweihung des Tempels versprach Gott dem König Salomo, dass er an diesem Ort auf ganz besondere Weise gegenwärtig sein wird. Lasst uns Könige 9, Vers 1 bis 3. Erste Könige 9, Vers 1 bis 3. Und es geschah, als Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs vollendet hatte und alles, was er zu machen begehrte und wozu er Lust hatte, da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und jetzt Vers 3. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Vor fast 10 Jahren waren wir auf der Hochzeitsreise in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai. Und da habe ich das erste Mal gesehen in einem Hotel, dass in dem Schlafzimmer oben an der Decke so ein Sticker drauf ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Wer hat das schon mal gesehen? Ja, was hat das für eine Bedeutung? Das zeigt Richtung Mekka. Genau. Also in den meisten muslimisch geprägten Ländern ist in irgendeinem Zimmer, in der Wohnung, irgendwo ein Zeichen dafür, wo Mekka ist. Und das habe ich da das erste Mal gesehen, weil die Moslems beten immer in Richtung Mekka. Und genauso war es auch bei den Juden. Also nicht nach Mekka, sondern nach Jerusalem zum Tempel. Von überall auf der Welt beteten sie zum Tempel gerichtet. Denn Salomo hat Gott darum gebeten, in Kapitel 8, Vers 44 und 45, also 1. Könige 8, 44 und 45, wenn dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde, auf dem Weg, den du sie senden wirst, und sie zum Herrn beten, zu der Stadt gewandt, die du erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen erbaut habe, so höre du im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht. Und sie zum Herrn beten, zu der Stadt gewandt, die du erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen erbaut habe. Kennt ihr ein Beispiel, wo jemand in Richtung Jerusalem, in Richtung des Tempels gebetet hat? Vielleicht die Kinder zuerst. Wer hat in Richtung Jerusalem gebetet? Daniel, genau. Daniel ist so ein Beispiel. Das können wir in Daniel 6, Vers 11 nachlesen. Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Immer. Er hatte immer an diesem offenen Fenster oder 3-mal an diesem Tag an diesem offenen Fenster in Richtung Jerusalem gebetet. Der Tempel galt als das Zentrum, als der Ort, an dem sich Gott niedergelassen hatte. Und wer die Geschichte Israels kennt, weiß aber, dass der Tempel, der zu der Zeit Jesu stand, dass es nicht der erste Tempel war. Gott sagte Salomo nämlich auch, dass er den Tempel verlassen werde, wenn Israel sich gegen ihn versündigen würde. Er werde es sogar zulassen, dass der Tempel komplett zerstört wird. Und genau das ist auch geschehen. Die Babylonier zerstörten ihn, als sie Jerusalem eroberten und einen Teil der Bevölkerung damals mit nach Babylon verschleppten. Und nach der Rückkehr in die Heimat, also nachdem das Volk Israel aus Babylon in die Heimat zurückgekehrt ist, erlaubten die nun herrschenden Perser den Wiederaufbau des Tempels. Und dieser zweite Tempel konnte 1515 vor Christus fertiggestellt werden. Dieser Tempel stand auf demselben Platz wie der Tempel Salomos. Und Jahrhunderte später baute König Herodes, der von 73 bis 4 vor Christus gelebt hatte, also nicht der Herodes, wo Jesus geboren ist, sondern der davor, der baute diesen Tempel um, verschönerte und vergrößerte die ganze Tempelanlage auf eine Fläche von ca. 500 mal 300 Meter. Also es war ein, ich sag mal, heute würden wir sagen, Riesentrümmer. Gewaltige Erdmassen wurden aufgeschüttet, die Vorhöfe wurden terrassenförmig angelegt, sodass dieses Tempelgebäude genau in der Mitte stand und dadurch noch wesentlich erhabener wirkte. Der Haupteingang im Westen des Tempels führt in den Vorhof der Heiden, der ringsum von Säulengalerien umgeben war. Das kann man hier auf dem Bild auch sehen, dass am Rand diesen großen Platzes diese Säulen stehen. Und hier befanden sich die Hallen, in denen gelehrt und Handel betrieben wurde. Mitten im Vorhof der Heiden befand sich der eigentliche Tempelbezirk, das ist das, was man in der Mitte sieht. Und dieser war etwas höher gelegen und durch 9 Tore zugänglich. Und das prächtigste oder schönste Tor wurde Schöne Pforte genannt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das Allerheiligste, also das quasi, was in diesem großen Würfel in der Mitte ist, in dem Allerheiligsten, da war es völlig dunkel und leer. Und hier hätte eigentlich die Bundeslade stehen sollen, in der die Steintafeln mit den 10 Geboten drin lagen. Die Bundeslade war jedoch verschwunden, seitdem der Tempel Salomo im Jahre 586 vor Christus zerstört war. Seitdem war in diesem Tempel die Bundeslade nicht mehr drin. Und das Heiligste galt als der Ort, an dem Gott unter seinem Volk wohnte. Und Jesus erkannte diesen Tempel als Ort an, wo seinem Vater besondere Ehre erwiesen werden sollte, weil sonst wäre er nicht dorthin gegangen. Aber genau wie wir gerade in Matthäus gelesen haben, sah es in und um diesen Tempel nicht so gut aus. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. So wie wir es gerade gelesen haben, es war vor dem Passafest, Jerusalem war rappelvoll, denn es war die Zeit vor dem Passafest. Und aus allen Ländern reisten die Juden nach Jerusalem, um hier dieses große Fest zu feiern. Im Tempel herrschte Hochbetrieb. Die Verantwortlichen für diese festlichen Gottesdienste und für das Schlachten der zahlreichen Passahlämmer waren optimal für den Ansturm der Juden zu diesem Fest gerüstet. Als gute Organisatoren und geschäftstüchtige Priester hatten sie dafür gesorgt, dass sich die Pilger alles, was sie brauchten, bequem an Ort und Stelle kaufen konnten. Der große Tempelplatz war dazu hervorragend geeignet. Also der Platz war groß genug. Dort konnte man zum Beispiel Rinder für Brand- oder Dankopfer, Schafe für die täglichen Opfer, junge Lämmer für das festliche Passahmahl und Tauben für die Armen, die sich kein anderes Opfertier leisten konnten, kaufen. Und viele Pilger haben diese Möglichkeit genutzt, um gleich die Tempelsteuer zu bezahlen. Und die meisten besaßen aber nur römische Münzen, auf denen das Bild des römischen Kaisers zu sehen war oder abgelichtet war. Und diese Münzen durfte man nicht zur Bezahlung der Tempelsteuer verwenden. Und deshalb benötigte man auch diese Geldwechsler, die die Münzen eintauschten und selbstverständlich zu einem Kurs, wo sie recht gut dran verdient haben. Alle waren mit der Organisation vor Ort zufrieden. Die Pilger schätzten den angebotenen Service vor Ort, die Händler und Geldwechsler machten satten Gewinn und die Tempelbehörde kassierte bestimmt auch noch eine staatliche Standgebühr oder Provision vom Umsatz. Und was sich da abspielte, war eigentlich ein riesiges Tamtam, ein pulsierender Jahrmarkt, bei dem es auch um viel Geld ging. Und dieser ganze Rummel spielte sich auf dem Platz der Heiden ab, also nicht im Zentrum, also nicht im Tempel selbst, sondern auf diesem Platz der Heiden, der von den Säulen umgeben ist. Und als Jesus dort eingetroffen war, also in Jerusalem eingetroffen ist, dann ging er natürlich in den Tempel, so wie er es gewohnt war. In einem Evangelium steht, dass es am nächsten Tag passiert. Fakt ist auf jeden Fall, dass Jesus in den Tempel geht. Und als er dort ankommt, ist er mit dem Treiben nicht einverstanden. Das haben wir gerade gelesen, Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Jesus greift ein. Jesus redet nicht, nein, er tut etwas gegen diesen Rummel. Und das mit sichtbarem Erfolg. Hier, in diesem Chaos, auf diesem pulsierenden Markt, wären seine Worte untergegangen. Und wenn Jesus verstanden werden wollte, dann musste er hier handeln. Und nachdem er gehandelt hat, sagt er auch ganz klipp und klar, warum er auf diesen Rummel so reagiert oder warum ihn dieses geschäftige Treiben so aufregt. Matthäus 21, Vers 13. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Im Zentrum stand nicht die Anbetung Gottes, sondern der Rummel und das Treiben um das Geld. Der Tempel war zu einem Kaufhaus verkommen. Gott wurde hier in seinem Haus zur absoluten Nebensache, obwohl sich in diesem Tempel doch eigentlich alles um ihn drehen sollte. Jesus macht hier deutlich, wie wichtig Gott die Anbetung ist. Er duldet es nicht, wenn man ihn mit großer Geschäftigkeit einfach zur Seite schiebt. Was Jesus hier tat, das lehrt uns eigentlich etwas ganz Wichtiges. Gott möchte, dass wir mit ungeteiltem Herzen zu ihm kommen. Er möchte, dass wir ihm mit derselben Leidenschaft begegnen, wie Jesus, der durch sein handgreifliches Eingreifen, durch seinen tätlichen Einsatz, diese Leidenschaft, die Jesus zeigt, die erwartet Gott auch von uns. Alles, was hier an Anbetung hindert, was an Gebet hindert, alles, was hindert, dass Jesus im Zentrum steht, das muss beseitigt werden. Denn, so wie Jesus es sagt, der Tempel ist ein Haus des Gebets. Und wichtig ist hier, dass wir auch richtig verstehen, was Jesus damit meinte. Mit den Worten Gebet oder Anbetung verbinden wir meistens, dass wir die Hände falten, beten oder Anbetungslieder singen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Anbetung. Bethaus heißt hier, dass in diesem Haus Gott und Gott allein das Thema ist. Alles, was in diesem Haus geschieht, soll mit Gott in Verbindung stehen. Und als Jesus die Händler rauswarf, ging er nicht danach sofort in die Knie, wurden keine zeremoniellen Lieder angestimmt, damit alle in die Gebetsstimmung kommen. Als Jesus die Händler rauswarf, nahm er sich nicht Zeit fürs Gebet, sondern er heilte kranke und lahme Menschen. Das ist eben auch Anbetung, denn dadurch wurde Gott verehrt. Dadurch wurde Gottes Kraft und Barmherzigkeit zum Ausdruck gebracht in diesen gesund gewordenen Menschen. Und wir wissen auch, dass Jesus, wenn er in Jerusalem war, im Tempel lehrte. Er betete nicht nur im Tempel, er lehrte auch. Lukas 21, Vers 37. Lukas 21, Vers 37. Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte, bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt. Und später, als Jesus schon zu seinem Vater zurück in den Himmel gegangen ist, da wurden die Apostel eingesperrt, weil sie das Evangelium verkündigten. In der Nacht wurden sie durch einen Engel befreit, und der Engel sagte zu ihnen in Apostelgeschichte 5, Vers 20, Apostelgeschichte 5, Vers 20, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Bethaus ist also viel umfassender zu verstehen, als wir es im ersten Moment verstehen. Bethaus heißt, dass alles, was geschieht, zur Ehre Gottes geschieht. Wenn im Bethaus verkündigt wird, ist das Anbetung, weil Gottes Gedanken Gehör verschafft wird, weil sich Menschen mit der Botschaft Gottes beschäftigen. Es ist sehr interessant, was die Apostel über den Tempel Gottes lehren. Seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus ist es nämlich nicht mehr dieser Tempel in Jerusalem, das Zentrum der Gegenwart Gottes. Dieser Tempel wird nicht mehr gebraucht. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen. Das können wir in Lukas 23, Vers 45 nachlesen. Dass mit Jesu Tod ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Wir brauchen es nicht mehr. Die Trennung zu Gott ist durch Jesus Christus am Kreuz niedergerissen worden. Das Zentrum der Gegenwart Gottes sind jetzt wir. Jeder einzelne Christ ist ein Tempel Gottes, der Ort, wo Gott wohnt. Paulus sagt zu den Korinthern in Korinther 3, Vers 16 und 17, 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Oder drei Kapitel weiter in Kapitel 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das heißt doch, dass alles, was wir tun, zur Ehre Gottes geschehen soll. Wenn wir Tempel Gottes sind, dann sind wir Bethäuser. Und zwar eben in diesem Sinn, dass bei unserem Handeln Gott im Mittelpunkt steht. Christus im Zentrum. Aber wie der Tempel in Jerusalem kann auch unser Tempel rappelvoll sein. Er kann so überladen sein, dass Gott gar nicht mehr wirklich Platz hat, dass Jesus übersehen und überhört wird. Paulus musste auch in diesem Punkt die Korinther ermahnen. 2. Korinther 6, Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Gott möchte nicht nur unser Hobby sein. Gott möchte, dass wir ihm leidenschaftlich hingegeben sind. Er möchte, dass wir alles ausräumen, rausschmeißen, dass unser Verhältnis zu ihm trübt. Und was würde Jesus wohl bei dir rausschmeißen, wenn er deinen Tempel betritt? Würde er vielleicht deinen Terminplan rauswerfen, weil er dir keine Zeit mehr zur Besinnung lässt? Würde er vielleicht deinen Fernseher rausschmeißen, weil du nichts anderes mehr tust, als Tag ein und Tag aus vor der Kiste zu sitzen? Würde er vielleicht deinen Internetanschluss rausschmeißen, weil du ständig auf irgendwelchen schmutzigen Seiten rumsurfst? Würde Jesus vielleicht deinen Beauty-Koffer rauswerfen, weil du jeden Tag sehr viel Zeit für deine Masken verwendest? Würde er dein Haus mit Garten rausschmeißen, welches nicht nur einen geografischen Platz auf dieser Erde, sondern eigentlich dein ganzes Leben einnimmt? Würde er deine Arbeit rausschmeißen, die dir wichtiger geworden ist als er selber? Und diese Liste kann noch beliebig weitergeführt werden mit Dingen, die dich Tag ein und Tag aus beschäftigen. Was würde Jesus bei dir rausschmeißen? Was würde Jesus rauswerfen, was dich von der leidenschaftlichen Hingabe zu ihm abhält? Nachdem Jesus die Händler rausgeschmissen hatte, heilte er Menschen. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Matthäus 21, Vers 14. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Wie wunderbar muss das gewesen sein. Menschen, die sich zum Teil vielleicht schon jahrelang in diesen Tempelgebäuden, in diesem Vorhof der Heiden, in der Umgebung des Tempels aufhielten, die blind und lahm waren, krank, die konnten plötzlich sehen, die konnten gehen, die konnten sich frei bewegen, die waren gesund. Und man müsste denken, dass durch diese Taten die verbitterten Gegner von Jesus hätten weich werden müssen. Sogar die Kinder jubelten und riefen Hosianna dem Sohn Davids. Aber die Gegner von Jesus konnte auch das nicht beeindrucken. Es geschah eigentlich etwas Eigenartiges in Matthäus 21, Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Die haben sich aufgeregt. Die haben sich aufgeregt darüber, dass ein Lahmer gehen kann, dass ein Blinder sehen kann, dass ein Stummer reden kann, dass ein Kranker geheilt ist. Die Priester und Schriftgelehrten, die ärgern sich nicht daran, dass Jesus die Tische und Stühle umschmeißt, die Verkäufer vertreibt und den Tempel räumt. Sie ärgern sich darüber, dass Jesus im Tempel Menschen heilt, dass ihn die Kinder als Messias preisen, als den Sohn Gottes. Und ich glaube, das war der Hauptpunkt, was sie gestört hatte. Und diese Heilung der Lahmen und Blinden hat das Ganze nur noch unterstützt. Es ist unfassbar, wie blind religiöse Menschen sein können. Und es ist beängstigend, wie leidenschaftlich man gegen Gott sein kann, obwohl man meint, man würde Gott dienen. Und die Priester und Schriftgelehrten hätten schon eigentlich bei der Tempelräumung nachdenklich werden müssen. Sie kannten sich ja gut im Alten Testament aus. Und im Psalm 69 steht, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Psalm 69, Vers 10. Noch nie hatten sie erlebt, dass jemand mit solch einer Leidenschaft, mit solch einem Eifer für Ordnung im Tempel sorgte. Zusätzlich dazu haben sie gesehen, wie Jesus Blinde und Lahme heilt. Und auch hier müssten sie eigentlich vom Alten Testament her klar erkennen, dass das der Messias sein muss. Schließlich antwortet Jesus den Jüngern von Johannes, dem Täufer, als er ihn fragen ließ, ob er der Messias ist, in Lukas 7, Vers 22. Lukas 7, Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Wie bereits erwähnt und auch schon in der Anbetung, zog Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein und erfüllte damit eine weitere Bedingung und Prophezeiung des Alten Testamentes. Dazu riefen die Kinder, sie jubelten Jesus zu und bezeugten ihn als Sohn Davids, also als den Messias. Und wenn man diese verschiedenen Aspekte berücksichtigt, so hätte es eigentlich die Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich nachdenklich stimmen müssen. Es war eigentlich so offensichtlich, dass Jesus der Messias ist. Aber sie waren sowas von blind, sie waren so leidenschaftlich gegen Gott, dass sie nichts Besseres wussten, als Jesus anzugreifen. Abschätzig fragten sie ihn in Vers 16, Matthäus 21, Vers 16, hörst du, was diese sagen? Jesus, ist dir eigentlich bewusst, welchen Titel sie dir geben? Macht es dich nicht stutzig? Grenzt es nicht an Gotteslästerung? Sie störten sich daran, dass Jesus als Sohn Davids verehrt wurde. Weil in ihren Augen, in ihrem System, auf ihrem Jahrmarkt durfte Jesus nicht der Messias sein. Sie wollten einen anderen Sohn Davids haben. Sie hatten andere Vorstellungen, andere Erwartungen. Und ich finde die Antwort von Jesus so genial. Die Frage, ganz entsetzt, hörst du nicht, was sie sagen? Da sagt Jesus ganz trocken, ja, Ausrufezeichen. Und dann, habt ihr noch nie gelesen? Also es ist doch völlig selbstverständlich. Ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet? Jesus konnte diesen Tempel verlassen, ohne dass ihm die Schriftgelehrten, Priester und Pharisäer etwas antun konnten. Noch war es nicht so weit. Ihre Stunde würde bald kommen, aber jetzt konnten sie noch nicht ausführen, was in ihren Herzen eigentlich schon längst beschlossen war. Und leider sind bis heute sehr viele Menschen leidenschaftlich gegen Gott. Es können auch wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten sehr religiöse Menschen sein. Sie meinen, sie würden Gott dienen, so wie Paulus meinte, er würde für Gott eifern, als er die Christen verfolgt hat. Aber in Wirklichkeit kämpfte er leidenschaftlich gegen Gott. Er war verblendet, bis ihm Jesus die Augen öffnete und das Herz. Und bei Gott ist es auch möglich, dass leidenschaftliche Gegner Gottes zu leidenschaftlichen Nachfolgern werden. Paulus ist ein Beispiel dafür, dass sowas oder dass diese Verwandlung nicht unmöglich ist. Jesus ging danach nach Bethanien, wo er mit seinen Jüngern das Passa feierte. Bevor er nach Golgatha ging, dort hingerichtet wurde und aus Liebe für uns Menschen starb, damit uns die Sünden vergeben werden können. Bei Jesus sehen wir, was es heißt, leidenschaftlich für Gott zu sein. Er scheute sich nicht, handgreiflich zu werden, auch wenn das zu Missverständnissen hätte führen können. Jesus macht dadurch auch für uns recht deutlich, wie wichtig ihm es ist, dass seinem Vater ungehindert, mit voller Hingabe und mit ungeteiltem Herzen gedient wird. Jesus verlangt dein ganzes Haus. Auch wenn er demütig auf dem Esel kommt, darfst du seine Größe nicht unterschätzen, wie es das Volk Israel getan hat. Und wenn er dann in dein Haus kommt, bleibt die Frage, was würde Jesus in deinem Leben hinauswerfen? 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 noch einmal. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Amen.